Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Schönen Nachmittag bei einer weiteren Folge der Philosophischen Brocken. Wir bringen heute den Mitschnitt eines Vortrags, den Dominik Perler am Österreichischen Kongress für Philosophie diesen Sommer gehalten hat. Eingeleitet wird der Vortrag mit Informationen über Dominik Perler von Herlinde Pauer-Studer. Die Musik am Ende wird gespielt von Marino Formenti. Es handelt sich um ein Stück von Beat Furrer, Voicelessness. The snow has no voice.
Ja, es ist mir eine besondere Freude und Ehre, im Namen der Kongressorganisatoren und der Österreichischen Gesellschaft für Philosophie, Professor Dominik Perler von der Humboldt-Universität in Berlin, zu einem Hauptvortrag hier begrüßen zu dürfen. Vielleicht ganz kurz zur Vita. Dominik Perler hat in Fribourg, Bern und Göttingen Philosophie studiert. Er hat an der Universität Fribourg 1991 promoviert und nach Forschungsaufenthalten in den USA an der Cornell University und an der UCLA hat er sich 1996 habilitiert an der Universität Göttingen. 2004, 2005 war er Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin. Und von 1997 bis 2003 war er Ordinarius für Philosophie an der Universität Basel. Und 1996, 1997 war er Fellow am All Souls College an der Universität Oxford. 2006 hat er den renommierten Gottfried Wilhelm Leibniz Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft verliehen erhalten. Und seit 2007 ist er Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie für Wissenschaften. Und seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Philosophie des Mittelalters und der frühen neuzeitlichen Philosophie. Von den vielen Publikationen möchte ich jetzt wirklich nur die Bücher erwähnen. Das ist Repräsentation bei Descartes, 1996 bei Klostermann, Frankfurt am Main. Das Buch Theorien der Intentionalität im Mittelalter, 2002, auch bei Klostermann. Dann das Buch Zweifel und Gewissheit, 2006, skeptische Debatten im Mittelalter, gleichfalls bei Klostermann. Und viele von Ihnen werden sein Buch zu Descartes im Beck Verlag, auch 2006 erschienen, kennen. Das jüngste Buch ist Transformationen der Gefühle, philosophische Emotionstheorien 1270 bis 1670 im Fischer Verlag in Frankfurt am Main erschienen. Und wir freuen uns sehr, Professor Perler hier begrüßen zu dürfen. Er ist seit 2003 Ordinarius für theoretische Philosophie an der Humboldt-Universität und er spricht heute zum Thema philosophische Gedankenexperimente im Mittelalter.
Herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank nicht nur für die sehr freundliche Einführung, sondern vor allem für die Einladung. Ich bin sehr froh und dankbar, dass ich hier sein kann, an diesem reichhaltigen Kongress teilnehmen kann. Und ich bin sicher, dass ich noch viel lernen werde. Schon heute Vormittag habe ich einiges dazugelernt. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, wer sich mit Kerntexten der neueren analytischen Philosophie beschäftigt, kann leicht den Eindruck gewinnen, er oder sie habe sich in einen Science-Fiction-Film, ja in ein ganzes Filmfestival verirrt. In diesen Texten tauchen zahlreiche sonderbare Gestalten auf, so etwa der böse Wissenschaftler, der das Gehirn einer Person aus dem Körper entfernt und in einen Tank voller Nährlösung legt, oder man begegnet der Naturwissenschaftlerin Mary, die in einer Schwarz- und Weißwelt lebt und noch nie ein Farberlebnis hatte. Oder man begegnet auch der seltsamen, bemitleidenswerten Kreatur, die in einem Zimmer sitzt, ganz alleine und von einer Person außerhalb des Zimmers immer nur Schrifttäfelchen mit chinesischen Zeichen bekommt. Wer sich dann philosophischen Texten aus dem Spätmittelalter zuwendet, begegnet ebenfalls zahlreichen sonderbaren Gestalten, so etwa dem allmächtigen Dämon, der den Geist eines Menschen manipuliert, dem Menschenfresser, der sich ausschließlich von Menschenfleisch ernährt und am jüngsten Tag wieder aufersteht, oder dem glücklichen Engel, der ohne zu reden mit anderen Engeln kommuniziert. Diesen Gestalten, ob sie nun in mittelalterlichen oder in gegenwärtigen Texten vorgestellt werden, können wir sicherlich nie begegnen. Wir können auch nie überprüfen, ob die Geschichten, die über sie erzählt werden, tatsächlich zutreffen. Sie beruhen nämlich nicht auf beobachtetem und empirisch untersuchtem, sondern auf erdachtem und vorgestelltem. Sie sind bloße Gedankenexperimente. Zweifellos sind sie unterhaltsam, manchmal auch literarisch geschickt erzählt, doch welche Funktion haben sie? Diese Frage lässt sich zunächst in psychologischer Hinsicht beantworten. Gedankenexperimente, so könnte man dann sagen, haben eine motivierende Funktion, denn sie illustrieren mit schillernden Farben ein bestimmtes Problem und fordern dazu heraus, sich intensiv mit diesem Problem auseinanderzusetzen. So etwa mit dem Skeptizismusproblem, das mit der Kunstfigur des Dämons oder des bösen Wissenschaftlers auf den Punkt gebracht wird. Die Frage lässt sich zweitens auch in kulturhistorischer Hinsicht beantworten. Da philosophische Debatten immer in eine bestimmte Kultur eingebettet sind, machen Gedankenexperimente deutlich, wodurch sich die jeweilige Kultur auszeichnet, welche Szenarien in ihr ernst genommen werden und welche nicht. Es ist daher nicht erstaunlich, dass mittelalterliche Debatten, die in einer theologisch geprägten Kultur entstanden, sich häufig auf Szenarien mit Dämonen und Engeln berufen, während gegenwärtige Debatten, die in einer naturwissenschaftlich dominierten Kultur geführt werden, Szenarien mit Naturwissenschaftlern und Technikern vorstellen. Doch die Frage nach der Funktion von Gedankenexperimenten kann drittens auch in philosophischer Hinsicht gestellt werden. Und genau in dieser Hinsicht möchte ich sie hier formulieren. Was leisten Gedankenexperimente überhaupt in philosophischen Debatten? Warum werden sie eingesetzt? Wie werden sie eingesetzt? Und welchen argumentativen Wert haben sie? Dieses Bündel von Fragen wird heute kontrovers diskutiert. Während einige Gegenwartsphilosophen, unter ihnen prominenterweise Daniel Dennett, behaupten, Gedankenexperimente seien bloße Intuitionspumpen, die an sich nichts leisten und so gut oder schlecht sind wie die Intuitionen, die sie mobilisieren, vertreten andere, etwa Nicholas Rescher, die Ansicht, Gedankenexperimente seien besondere Argumentationsformen, ja sogar philosophische Argumentationsformen par excellence. Da die Philosophie sich im Gegensatz zu den Natur- und Sozialwissenschaften nicht auf empirische Experimente stützen könne, müsste sie experimentelle Experimente im sogenannten Laboratorium des Geistes durchführen und könne genau dadurch zu neuen Einsichten gelangen. Auch mit Bezug auf mittelalterliche Debatten ist es keineswegs klar, wie und warum Gedankenexperimente eingesetzt wurden. Waren sie bloße Intuitionspumpen, vielleicht sogar irreführende Pumpen, oder stellten sie eine besondere Argumentationsform dar? Welchem Ziel dienten sie und welche Art von Einsicht oder gar Wissen ermöglichten sie? Um hier etwas Klarheit zu schaffen, möchte ich drei Fallbeispiele diskutieren. Selbstverständlich können diese Beispiele nur einen kleinen Bereich abdecken. Und natürlich kann ich in der Diskussion der Beispiele nicht ausführlich auf die metaphysischen und erkenntnistheoretischen Hintergrunddebatten eingehen. Doch mir geht es hier weniger um die inhaltlichen Details als um den methodischen Status der Gedankenexperimente. Daher werde ich mich auf die Fragen konzentrieren, welchen Platz die jeweiligen Gedankenexperimente in den Theoriedebatten einnehmen und wie sie strategisch eingesetzt werden. Ich hoffe, dass ich damit ganz im Sinne dieses Kongresses Grenzen überwinden und häufig Getrenntes miteinander verbinden kann. Mittelalterliche und gegenwärtige Debatten liegen nicht so weit auseinander, wie es auf den ersten Blick vielleicht erscheinen mag, wenn man darauf achtet, wie Gedankenexperimente als analytisches Mittel zur Prüfung und teilweise auch zur Widerlegung von Theorien eingesetzt wurden und immer noch eingesetzt werden. Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich sogleich festhalten, dass natürlich kein mittelalterlicher Autor im wörtlichen Sinn von Gedankenexperimenten sprach. Dieser Ausdruck ist im frühen 19. Jahrhundert von Hans Christian Ørsted in die philosophischen Debatten eingeführt worden und hat sich erst durch einen einflussreichen Aufsatz von Ernst Mach aus dem Jahr 1897 als Terminus technicus in der Wissenschaftstheorie etabliert. Man könnte also sagen, es ist ein genuin österreichisches Produkt. Aus der Wissenschaftstheorie ist der Ausdruck dann erst in den letzten 30 Jahren durch den Einfluss von Thomson, Searle, Jackson und vielen anderen in andere Gebiete der Philosophie vorgedrungen. Doch wenn die mittelalterlichen Autoren auch nicht das Wort Gedankenexperiment oder ein lateinisches Äquivalent verwendeten, diskutierten sie doch eine Reihe von hypothetischen, rein vorgestellten Szenarien, die heute mit diesem Wort bezeichnet werden. Einige mittelalterliche Autoren nannten sie sogar explizit Rationes Secundum Imaginationem. Diese vorstellungsgeleiteten Überlegungen, wie man das übersetzen könnte, und ihre methodische Funktion, nicht etwa eine bloße Terminologiegeschichte, möchte ich nun anhand ausgewählter Beispiele genauer in den Blick nehmen. Und ich hoffe, dass Sie in der Zwischenzeit alle das Handout erhalten haben, auf dem Sie nicht nur die Struktur des Vortrages finden, sondern auch Literaturangaben und verschiedene Zitate. Ein erstes einflussreiches Gedankenexperiment wurde im 13. Jahrhundert im Rahmen der Diskussionen über die Auferstehung der Toten diskutiert. Alle scholastischen Autoren waren sich einig, dass am Tag des jüngsten Gerichts jeder einzelne Mensch auferstehen wird. Das vierte Laterankonzil hielt im Jahr 1215 zudem fest, das Zitat, alle mit ihrem eigenen Körper auferstehen werden, das heißt mit dem Körper, mit dem sie jetzt ausgestattet sind. Zitat Ende. Damit wurde betont, dass nicht bloß eine immaterielle Seele auferstehen wird, sondern die ganze Person, die aus Seele und Körper besteht. Thomas von Aquin schloss sich dieser Auffassung an. Er betonte unmissverständlich, dass eine hylomorphistische Einheit auferstehen wird und fügte hinzu, dass zu dieser Einheit nicht irgendein Körper gehört, sondern genau jener Körper, der vor dem Tod bereits existiert hat. Damit formulierte er eine philosophisch folgenreiche These, die man modern gewendet als These zur personalen Identität verstehen kann. Die Person zum Zeitpunkt der Auferstehung ist dann und nur dann mit der früher lebendigen Person identisch, wenn dieselbe Seele und derselbe Körper präsent sind. Damit richtete sich Thomas gegen die Annahme einer rein mentalen Bedingung für personale Identität, etwa die Präsenz gleicher oder zumindest teilweise gleicher Bewusstseinszustände, aber auch gegen die Annahme einer rein materiellen Bedingung, nämlich die Präsenz gleicher oder teilweise gleicher Körperteile. Anhand des Extremfalls der Auferstehung verdeutlichte Thomas die Bedingung, die für jede personale Identität, auch jene vor dem Tod, erfüllt sein muss. So bin ich nicht nur zum Zeitpunkt der Auferstehung, sondern auch morgen oder übermorgen, wenn ich hoffentlich noch am Leben bin, nur dann mit der Person identisch, die jetzt vor Ihnen steht, wenn dieselbe Seele in demselben Körper präsent ist. An diesem Punkt kommt nun das Gedankenexperiment ins Spiel, das Thomas selber als Einwand gegen seine Position formuliert. Stellen wir uns einen Menschenfresser vor, der sich ausschließlich von Menschenfleisch ernährt. Und stellen wir uns weiter vor, dieser Menschenfresser habe Kinder, die wiederum mit Menschenfleisch und ausschließlich mit Menschenfleisch ernährt werden. Wie ist es dann möglich, dass alle Menschen mit ihrem je eigenen Körper auferstehen werden? Die Körper des Menschenfressers und seiner Kinder bestehen ja aus nichts anderem als aus den Körpern der verschlungenen Menschen. Am Tag des jüngsten Gerichts können die Mitglieder der Menschenfresserfamilie und die verschlungenen Menschen nicht ihren je eigenen Körper erhalten. Oder salopp gesagt, es gibt einfach zu wenig Körper, als dass eine Auferstehung für alle Menschen möglich wäre. Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass hier ein Trilemma formuliert wird. Die folgenden drei Sätze können nicht zusammen wahr sein. Erstens, jeder Mensch wird zum Zeitpunkt der Auferstehung denselben Körper erhalten, den er vor dem Tod hatte. Zweitens, auch die Menschenfresser werden auferstehen. Und drittens, die Körper der Menschenfresser bestehen ausschließlich aus den Körpern anderer Menschen. Ein Trilemma kann man bekanntlich nur auflösen, wenn man mindestens einen der drei Sätze aufgibt. Doch Satz 1 kann man scheinbar nicht aufgeben, wenn man nicht eine notwendige Bedingung für personale Identität aufgeben will. Satz 2 kann man ebenfalls nicht aufgeben, wenn man an der anthropologischen These festhalten will, dass auch Menschenfresser Menschen sind und dass die Auferstehung ausnahmslos für alle Menschen gilt. Schließlich kann man auch Satz 3 nicht aufgeben, denn Menschenfresser zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie sich eben aus Menschen ernähren. Wie soll man nun vorgehen? Hier zeigt sich, ich glaube, bereits eine wichtige Funktion des Gedankenexperiments. Es macht auf eine Inkonsistenz von Annahmen aufmerksam, die auf den ersten Blick alle plausibel erscheinen. Dadurch wird man herausgefordert, diese Annahmen genauer zu prüfen und gegebenenfalls zu revidieren. Wie reagiert nun Thomas darauf? Er ist sich bewusst, dass die drei Sätze nicht in unmodifizierter Form aufrechterhalten werden können und präzisiert daher Satz 1, indem er festhält, jetzt zitiere ich, damit ein und derselbe Mensch aufersteht, ist es nicht erforderlich, dass alles, was während der ganzen Zeitspanne seines Lebens materiell in ihm war, wieder gegenwärtig ist. Es ist nur erforderlich, dass das wieder gegenwärtig ist, was ausreicht, um die erforderliche Quantität wiederherzustellen. Satz 1 kann man also folgendermaßen modifizieren, das finden Sie auf dem Handout unter 1 Stern. Jeder Mensch wird zum Zeitpunkt der Auferstehung genau jene materielle Quantität für den Körper erhalten, die er vor dem Tod hatte. Thomas erläutert dies anhand von Beispielen. Wer aufersteht, erhält nicht genau dieselben Fingernägel und Haare, die er im irdischen Leben hatte. Schon während dieses Lebens wäre das ja gar nicht möglich, da einzelne körperliche Bestandteile ständig erneuert werden. So habe ich schon heute nicht mehr dieselben Fingernägel wie vor 10 Jahren, sondern etwas, was dieselbe Form und Beschaffenheit hat wie die früheren. Streng genommen müsste man also sagen, die Struktur ist dieselbe, aber die Fingernägel sind nur noch die gleichen und eben nicht dieselben, denn sie sind mit den früheren nur noch qualitativ und nicht mehr numerisch identisch. Mit dieser Erklärung lässt sich nun eine konsistente Erklärung für das Menschenfresser-Szenario geben. Es ist durchaus möglich, dass sich jemand nur von Menschenfleisch ernährt und dass trotzdem sowohl die verspeisten Menschen als auch der Menschenfresser auferstehen werden. Für die Auferstehung ist ja nur erforderlich, dass jeder Mensch wieder einen Körper hat, der mit dem früheren in der materiellen Quantität und damit in der basalen Struktur übereinstimmt. Wie diese Struktur realisiert wird, das heißt, in welchem konkreten Material sie sich manifestiert, spielt eine untergeordnete Rolle. Gott kann, wenn er will, einzelne Körperteile, die durch das Verschlingen von einem Menschen in einen anderen übergegangen sind, ersetzen. So dass beispielsweise mein Muskelfleisch, das der Menschenfresser sich einverleibt hat, mir neu zugeteilt wird. Wichtig ist nicht, dass ich numerisch dasselbe Muskelfleisch habe, sondern nur qualitativ das Gleiche. Doch wie ist hier eine qualitative Identität möglich? In der Antwort auf diese Frage zeigt sich, welche Art von Hylomorphismus Thomas vertritt. Er hält nämlich fest, dass die sogenannte erforderliche Quantität des Körpers durch die Seele festgelegt wird. Es ist die Seele, die als substanzielle Form aus der gesamten Materie genau dieses Materiestück und genau diesen Körper dadurch macht. Da die Seele auch nach der Auferstehung präsent ist, legt sie auch dann fest, dass genau dieser Körper restituiert wird. Ein Vergleich möge verdeutlichen, was damit gemeint ist. Man stelle sich die gesamte Materie als einen großen, unstrukturierten Teig vor. Weiter stelle man sich einzelne substanzielle Formen als Keksförmchen vor. Wenn nun diese Förmchen in den Teig gedrückt werden, entstehen zahlreiche individuelle Teigstücke. Sollte später die Teigmasse entfernt und durch eine andere ersetzt werden, spielt dies für die Portionierung der einzelnen Stücke keine Rolle. Denn die einzelnen Förmchen legen fest, dass aus dem gesamten Teig genau diese Teigstücke entstehen, die in ihrer Struktur mit den früheren übereinstimmen. In ähnlicher Weise kann man nun sagen, dass die substanziellen Formen die Materie portionieren und bewirken, dass genau diese Körper mit einer je eigenen Struktur entstehen. Die Seele garantiert also, dass jedem Menschen nicht irgendein Körper, sondern sein eigener Körper zukommt, der sich durch eine ganz bestimmte Struktur auszeichnet. Welche Funktion hat nun das Gedankenexperiment mit den Menschenfressern für die Debatte über die Identität eines Menschen? Zunächst gilt es festzuhalten, dass es nicht als bloße Intuitionspumpe dient, die einfach unreflektierte Intuitionen mobilisieren soll. Es geht ja nicht darum, was diesem oder jenem Leser einfach so plausibel erscheint. Ebenso wenig geht es darum, bloß in psychologischer Hinsicht die Vorstellungskraft zu testen, ob und wie schillernd man sich das Menschenfresser-Szenario ausmalen kann, ist hier von untergeordneter Bedeutung. Wichtig ist vielmehr die Prüfung eines Theoriemodells. Anhand eines hypothetischen Szenarios soll getestet werden, ob der Hylomorphismus angemessene Bedingungen für die personale Identität eines Menschen angeben kann. Wenn diese Bedingungen so formuliert werden, dass die Präsenz des numerisch identischen Körpers erforderlich ist, scheint der Hylomorphismus kein überzeugendes Theoriemodell zu sein. Er kann dann nicht erklären, wie es trotz eines Verlustes von Körperteilen eine Identität geben kann, und zwar nicht nur für den Spezialfall des Lebens nach dem Tod, sondern für den Regelfall des Lebens vor dem Tod ebenso. Schon heute habe ich ja nicht mehr denselben Körper wie vor 10 Jahren, sondern höchstens den gleichen Körper. Das heißt einen, der in der Struktur mit dem früheren übereinstimmt. Das Gedankenexperiment zwingt gleichsam dazu, diesen Punkt zu präzisieren. Zudem lenkt es die Aufmerksamkeit auf die Frage, wie die Struktur eines Körpers überhaupt zustande kommt und führt daher zu einer grundsätzlichen Reflexion über das Verhältnis von Form und Materie. Und natürlich trägt es auch dazu bei, dass spezielle Fragen geklärt werden. Etwa die Frage, ob für Personalidentität eine kontinuierliche Existenz des Körpers erforderlich ist oder ob, wie der Extremfall der Auferstehung verdeutlicht, auch eine Diskontinuität und eine Restitution des Körpers möglich ist. Auf jeden Fall dient das Gedankenexperiment der Ausformulierung und Präzisierung eines Erklärungsmodells und hat daher neben der prüfenden auch eine theoriebildende Funktion. Wenden wir uns nun einem zweiten Fallbeispiel zu. Seit der Rezeption von Avicennas De Anima wurde im lateinischen Westen ausführlich die Frage diskutiert, wie Emotionen in einzelnen Lebewesen entstehen, in Tieren ebenso wie in Menschen, und welche Folgen sie haben. Bis in das späte 13. Jahrhundert hinein gingen dabei alle Autoren davon aus, dass Emotionen Zustände sind, die im Körper durch sinnliche Einwirkung entstehen und bewirken, dass sich ein Lebewesen spontan in bestimmter Weise zu Gegenständen verhält, die ihm präsent sind, nämlich dass es Gute anstrebt und Schlechte meidet. Doch wie genau entstehen nun Emotionen? Die Standarderklärung, die sich etwa bei Albertus Magnus findet, lautet folgendermaßen: Emotionen können nur entstehen, wenn zunächst kognitive Zustände entstehen. Ein Lebewesen muss einen Gegenstand nämlich zuerst wahrnehmen, bevor es etwa in Furcht oder Freude geraten kann. Kognitive Zustände wiederum entstehen nur, wenn bestimmte Eigenschaften erfasst werden. Dabei wurden 2 Arten von Eigenschaften unterschieden. Mit den 5 äußeren Sinnen, so wurde argumentiert, werden die sinnlich wahrnehmbaren Eigenschaften, etwa Farben, erfasst. Und mit dem inneren Sinn der Fantasia werden dann auf dieser Grundlage Vorstellungsbilder geformt. Steht etwa ein Schaf vor einem Wolf, bildet es spontan die Vorstellung von etwas, das grau ist und knurrt. Natürlich bildet das Schaf nicht die Begriffe grau und knurren, da es über keine intellektuellen Vermögen verfügt. Aber es ist trotzdem imstande, Eigenschaften assoziativ zu erfassen und so etwas wie ein Vorstellungsbild herzustellen. Nun behaupteten allerdings die Autoren des 13. Jahrhunderts, dass noch eine weitere Eigenschaft erfasst werden muss, die sie Intentio nannten, und sie gaben als Beispiel die Feindseligkeit des Wolfes an. Man könnte hier von einer normativen Eigenschaft sprechen. Feindseligkeit ist ja eine bestimmte Haltung oder Einstellung gegenüber anderen, und zwar eine schlechte Einstellung, die für anderen, in diesem Fall für das Schaf, gefährlich ist. Albert behauptete nun, dass dies eine Eigenschaft ist, die sich tatsächlich im Wolf befindet und der nicht mit einem der 5 inneren Sinne erfasst wird, sondern mit einem ganz besonderen Sinn, dem sogenannten Einschätzungsvermögen, der vis estimativa. Dies bedeutet konkret, dass das Schaf nicht nur etwas Graues und Knurrendes wahrnimmt, wenn es vor dem Wolf steht, sondern dass es zusätzlich das Einschätzungsvermögen mobilisiert und damit die Feindseligkeit erfasst, die ebenfalls im Wolf vorhanden ist. Erst das Erfassen beider Arten von Eigenschaften, der sinnlich wahrnehmbaren genauso wie der normativen, führt dazu, dass eine Emotion entsteht. Johannes von Scotus kannte dieses Erklärungsmodell und setzte sich kritisch mit ihm auseinander, indem er folgendes Gedankenexperiment diskutierte. Stellen wir uns vor, ein Lamm stehe vor einem Schaf, das wie durch ein Wunder genau wie ein Wolf erscheint. Es sieht aus wie ein Wolf, riecht wie ein Wolf, macht die gleichen Geräusche wie ein Wolf und so weiter. Ist aber in seiner Natur nach wie vor ein Schaf. Nur seine Hülle ist die eines Wolfes. Wie würde sich nun das Lamm verhalten, wenn es vor diesem verhüllten Schaf stünde? Nun, es würde sich spontan vor ihm fürchten und die Flucht ergreifen, genauso wie es vor einem echten Wolf die Flucht ergreifen würde. Das bloße Erfassen der Farbe, des Knurrens, des üblen Geruchs und so weiter würde dieses Verhalten auslösen. Oder wie Scotus selber sagt, Zitat, das Lamm würde sich gemäß seinem sinnlichen Streben genauso bewegen, wie die sinnlichen Eigenschaften es antreiben. Zitat Ende. Hier ist offensichtlich von einem Szenario die Rede, das man nicht beobachten kann. Scotus sagt ausdrücklich, das Schaf habe sich per Miraculum verändert. Er macht also eine kontrafaktische Annahme und zeigt damit, dass er nicht auf ein reales Experiment abzielt. Aber was ist nun die besondere Pointe seiner Ratio Secundum Imaginatione? Gemäß der Standarderklärung könnte sich das Lamm nur dann vor dem Schaf fürchten, wenn es zusätzlich zu den sinnlichen Eigenschaften auch noch die normative Eigenschaft der Feindseligkeit erfassen würde. Doch das verkleidete Schaf ist dem Lamm gegenüber nicht feindselig eingestellt. Es hat seine Natur ja nicht verändert, Wolfspelz hin oder her. Das Lamm fürchtet sich vor dem verkleideten Schaf allein aufgrund der sinnlichen Eigenschaften. Es wäre daher abwegig, so Scotus, neben oder unter den sinnlichen Eigenschaften noch eine besondere normative Eigenschaft anzunehmen, die zusätzlich erfasst wird. Dies hat nun eine unmittelbare Konsequenz für das Standardmodell. Wenn es der Fall sein kann, dass ein Lebewesen allein durch das Erfassen sinnlicher Eigenschaften in einen emotionalen Zustand, wie etwa die Furcht, gerät, dann ist es überflüssig, besondere Eigenschaften in den Gegenständen da draußen anzunehmen. Das Standardmodell macht unnötige metaphysische Annahmen. Man kann mit einem ökonomischeren Modell arbeiten, das einzig und allein sinnliche Eigenschaften und eine bestimmte Disposition im wahrnehmenden Lebewesen annimmt, und zwar auch in ganz normalen Fällen. Dagegen ließe sich allerdings ein Einwand vorbringen. Ist es für eine Emotion nicht entscheidend, dass man so etwas wie eine evaluative Komponente berücksichtigen muss? Man gerät ja nur dann vor einem Gegenstand in Furcht, wenn man ihn als feindselig oder als schlecht einschätzt. Solange man nur sinnliche Eigenschaften erfasst, wie Scotus meint, kann man einen Gegenstand höchstens sehen oder riechen, aber nicht als schlecht einschätzen. Genau diese Einschätzung mit Bezug auf etwas Normatives ist doch das Entscheidende, damit eine ganz bestimmte Emotion entsteht. Dieser Einwand weist zu Recht darauf hin, dass eine Evaluation berücksichtigt werden muss. Scotus ist sich dessen durchaus bewusst und bestreitet nicht, dass es ein sogenanntes Einschätzungsvermögen, eine vis estimativa gibt und dass man dieses Vermögen mobilisieren muss, um in einen emotionalen Zustand zu geraten. Was er bestreitet, ist die These, dass mit diesem Vermögen besondere Eigenschaften erfasst werden, die sich zusätzlich zu den sinnlichen Eigenschaften in den Gegenständen in der Welt befinden. Seiner Ansicht nach kommt die Einschätzung nur dadurch zustande, dass auf der Grundlage der sinnlichen Eigenschaften und des gesamten Vorstellungsbildes eine spontane Wertung vorgenommen wird, die wiederum von einer bestimmten Disposition abhängt. Konkret heißt dies, das Lamm schätzt das verkleidete Schaf nur deshalb als feindselig ein, weil es so disponiert ist, dass ein bestimmtes Vorstellungsbild zugleich so etwas wie das Warnschild Achtung, gefährlich in ihm aufleuchten lässt. Die normative Eigenschaft ist also nicht eine Basiseigenschaft des verkleideten Schafs, sondern eine Eigenschaft, die im Lamm entsteht und die es dann dem verkleideten Schaf zuschreibt. Und wie das Gedankenexperiment zeigt, sind auch Fehlzuschreibungen möglich. das Schaf scheint aufgrund der Verkleidung grimmig und wird daher irrtümlich als feindselig eingeschätzt. Würde das Lamm das Schaf ohne Verkleidung erfassen, würde es ein anderes Vorstellungsbild erhalten, dieses Tier nicht mehr als feindselig einschätzen und folglich auch nicht mehr in Furcht geraten. Hier stellt sich wieder die Frage, welche methodische Funktion das Gedankenexperiment hat. Wie das erste hat auch dieses zweite eine theoriebildende Funktion. Es dient nicht dazu, einfach die Grenzen des psychologisch Vorstellbaren zu bestimmen oder zu testen, was je nach Intuition diesem oder jenem plausibel erscheint. Im Vordergrund steht die Frage, welche Entitäten angenommen werden müssen, damit die Entstehung einer Emotion befriedigend erklärt werden kann. Genau diese Frage wird vor dem Hintergrund einer bestimmten Theorie diskutiert. Doch im Gegensatz zum ersten Beispiel dient dieses zweite nicht dazu, eine Theorie zu präzisieren oder ihre Konsistenz nachzuweisen. Seine Funktion besteht vielmehr darin, eine Theorie zu Fall zu bringen. Es soll ja gezeigt werden, dass die Vertreter des Standardmodells eine unnötige und sogar metaphysisch abwegige Verpflichtung eingehen, wenn sie behaupten, dass es in den Gegenständen in der Welt neben den sinnlichen Eigenschaften noch normative gibt. Das Gedankenexperiment führt auf anschauliche Weise vor Augen, dass es hier eine ökonomischere Erklärung gibt. Hat man dies einmal eingesehen, kann man von dem konstruierten, bloß vorgestellten Beispiel wieder zu konkreten, beobachtbaren Beispielen übergehen und auch dort eine Erklärung geben, die keine verborgene normative Eigenschaft annimmt. Das Gedankenexperiment hat also eine Korrektivfunktion. Es hilft, eine metaphysisch überladene Theorie zurückzuweisen und eine sparsamere, explanatorisch aber ebenso befriedigende Theorie zu etablieren. Betrachten wir schließlich noch ein drittes Gedankenexperiment, das in erkenntnistheoretischen Debatten des 14. Jahrhunderts diskutiert wurde. Wilhelm von Ockham behauptete, die grundlegende Form von Erkenntnis sei die sogenannte intuitive Erkenntnis. Sie entstehe durch das Erfassen eines Gegenstandes und bewirke, dass man unmittelbar ein Urteil über die Existenz dieses Gegenstandes fälle. Wenn ich beispielsweise einen Stern am Nachthimmel sehe und spontan urteile, dass tatsächlich ein Stern am Himmel leuchtet, habe ich eine intuitive Erkenntnis. Ockham betonte, diese Form von Erkenntnis werde im Normalfall durch natürliche kausale Prozesse hervorgebracht. Das heißt, ich habe im Normalfall nur deshalb eine intuitive Erkenntnis von einem Stern, weil tatsächlich ein Stern am Himmel existiert und weil sein Leuchten bewirkt, dass ich visuelle Eindrücke von ihm erhalte. Doch Ockham präzisierte, neben dem Normalfall sei auch der besondere Fall der göttlichen Einwirkung zu berücksichtigen und er erläuterte dies mit folgendem Szenario, wieder eingeleitet durch Stellen wir uns vor. Stellen wir uns vor, Gott übe nicht nur seine geordnete Allmacht aus, mit der er sich an die von ihm selbst erlassenen Naturgesetze hält, sondern auch die uneingeschränkte Allmacht, die Potentia Absoluta, mit der er alles bewirken kann, solange es nicht das Prinzip der Widerspruchsfreiheit verletzt. Stellen wir uns weiter vor, Gott mache jetzt gerade von der uneingeschränkten Allmacht Gebrauch und zerstöre eine Entität, nämlich den Stern am Nachthimmel, jedoch nicht eine andere Entität, nämlich den Akt der intuitiven Erkenntnis in mir. Dann hätte ich eine intuitive Erkenntnis von einem Stern, obwohl kein Stern aktuell existiert und ich keine visuellen Eindrücke erhalte. Auch hier ist klar, dass es sich nur um ein Gedankenexperiment handelt, nicht um ein empirisches Experiment. Wir können Gott ja nicht bei seinem Handeln zuschauen und beurteilen, ob er nun mit der geordneten oder der uneingeschränkten Allmacht handelt. Wir können uns nur vorstellen, was der Fall sein könnte, wenn er mit uneingeschränkter Allmacht handelte. Was wir uns vorstellen, sagt aber nicht bloß etwas über die Kraft unserer Imagination aus, sondern über das, was in der Welt der Fall sein könnte. Wir erkunden mit dem Gedankenexperiment gleichsam den Raum des Möglichen. Doch was ist nun die besondere Funktion dieses Gedankenexperiments? Man könnte zunächst vermuten, Ockham wolle damit ein skeptisches Szenario entwerfen. Wenn Gott nämlich jede Zeit Akte der intuitiven Erkenntnis aufrechterhalten kann, das Objekt dieser Akte aber zerstören kann, und wenn ich über kein Kriterium verfüge, um diesen Fall vom Normalfall zu unterscheiden, kann ich nie sicher sein, ob ich über eine veridische intuitive Erkenntnis verfüge oder eben nicht. Ockham ist zwar immer wieder so verstanden worden, doch ein genauer Blick auf seinen Text zeigt, dass er keine skeptische Absicht verfolgt. Er fügt nämlich sogleich hinzu, dass ich in dem Fall, in dem Gott eingreifen würde, korrekt urteilen würde, dass der Stern nicht existiert. Intuitive Erkenntnis hat seiner Ansicht nach immer korrekte Existenzurteile zufolge, je nach Situation positive oder negative. Daher hat ein mögliches Eingreifen Gottes nicht zur Folge, dass ich nie sicher sein kann, ob meine intuitive Erkenntnis nun veridisch ist oder nicht. Da ich im Falle seines Eingreifens automatisch ein negatives Existenzurteil fälle, kann ich mich auf meine intuitive Erkenntnis verlassen. Doch was will Ockham mit dem Gedankenexperiment dann zeigen, wenn er nicht eine skeptische Absicht verfolgt? Seine Absicht zeigt sich gleich zu Beginn des Gedankenexperiments, das er mit folgender Aussage einleitet. Zitat: Jedes absolute Ding, das mit Bezug auf Ort und Subjekt von einem anderen absoluten Ding verschieden ist, kann durch Gottes absolute Allmacht ohne jenes andere Ding existieren. Zitat Ende. Ockham zielt offensichtlich auf einen ontologischen Punkt ab. Erkenntnis Objekt und Akt sind sogenannte absolute Dinge, das heißt selbstständige Entitäten und damit Entitäten, die unabhängig voneinander existieren können. Daher kann es sein, dass ein Stern am Himmel existiert, ohne dass es einen Erkenntnisakt für den Stern gibt. Das ist ein ziemlich trivialer Fall. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass es einen Erkenntnisakt für den Stern gibt, ohne dass der Stern existiert. Ein nicht so trivialer Fall. Nichts im Erkenntnisakt selbst liegt fest, dass der Gegenstand, auf den er sich bezieht, tatsächlich existiert. Oder etwas moderner ausgedrückt, die bloße Intentionalität dieses Aktes garantiert nicht, dass der intentionale Gegenstand auch ein realer Gegenstand ist. Daher reicht es nicht aus, nur einzelne Akte und ihre intentionalen Gegenstände zu beschreiben. Man muss auch fragen, unter welchen Umständen diese Akte zustande gekommen sind, und man muss dabei natürliche ebenso wie nicht natürliche Prozesse in den Blick nehmen. Will man daran festhalten, dass intuitive Erkenntnisakte ein korrektes Bild von der Welt vermitteln, muss man präzisieren, dass selbst bei nicht natürlichen Fällen ein Mechanismus greift, der korrekte Urteile auslöst. Hier zeigt sich einmal mehr, dass das Gedankenexperiment eine theoriebildende Funktion hat. Es wird nicht einfach eingesetzt, um den beobachtbaren Fällen noch weitere bloß vorgestellte Fälle hinzuzufügen. Es dient auch nicht bloß dazu, christlichen Vorstellungen von der göttlichen Allmacht Rechnung zu tragen. Das Gedankenexperiment wird vielmehr strategisch eingesetzt, um die prinzipielle Unabhängigkeit von Erkenntnisakt und realem Objekt deutlich zu machen. Eine Unabhängigkeit, die leicht übersehen wird, wenn nur Normalfälle in den Blick genommen werden. Wie bereits bemerkt, verfolgt Ockham mit der Diskussion des Gedankenexperiments keine skeptische Absicht. Doch es lassen sich sehr leicht skeptische Konsequenzen ziehen, wenn das Experiment auch nur leicht verändert wird. Angenommen, Gott greife jetzt gerade in die Welt ein und erhalte den Erkenntnisakt aufrecht, mit dem ich eine Menge von Zuhörern erfasse, zerstöre aber alle diese Menschen von mir. Und angenommen, es gäbe keinen kausalen Mechanismus, der dazu führt, dass ich immer dann, wenn Gott eingreift und etwas zerstört, ein korrektes Urteil fälle, nämlich das Urteil dann, dass keine realen Menschen hier existieren. Wie kann ich dann je sicher sein, wann ich etwas real Existierendes erkenne und wann nicht? Könnte es nicht sein, dass ich mich immer wieder täusche und bloß meine, etwas real Existierendes zu erkennen, obwohl nichts derartiges vorhanden ist? Fragen dieser Art sind schon von Ockhams unmittelbaren Zeitgenossen in Oxford und Paris formuliert und als Eingangstor für skeptische Debatten verwendet worden. Sie weisen, wie mir scheint, auf eine weitere wichtige Funktion von Gedankenexperimenten hin. Diese Experimente decken versteckte Annahmen in einer Theorie auf. So etwa Ockhams Annahme, es müsse doch einen kognitiven Mechanismus geben, der im Prinzip zu zuverlässigen Erkenntnisakten führt, selbst in jenem Fall, in dem Gott eingreift. Ironischerweise brachte also gerade ein Gedankenexperiment, das von einem Antiskeptiker wie Ockham formuliert wurde, eine skeptische Lawine ins Rollen, indem es eine ganz bestimmte Annahme in dieser antiskeptischen Strategie aufdeckte. Ich hoffe, die drei Fallbeispiele zeigen, dass mittelalterliche Autoren tatsächlich hypothetische, nicht beobachtbare Szenarien diskutierten, auch wenn sie noch nicht den Fachausdruck Gedankenexperiment verwendeten, sondern nur von Rationes Secundum Imaginationem sprachen. Und ich hoffe, es ist auch deutlich geworden, dass sie diese Szenarien in methodischer Hinsicht in wichtiger Weise verwendeten. Solche Szenarien dienten einerseits dazu, bestehende Theorien zu präzisieren, gegen Einwände zu verteidigen und im Hinblick auf ihre Konsequenzen auszuleuchten. Andererseits aber auch dazu, Mängel traditioneller Theorien aufzuzeigen und fragwürdige Annahmen deutlich zu machen. In diesen Szenarien kamen keineswegs nur fiktive Gegenstände vor. Das als Wolf verkleidete Schaf ist zwar ein fiktiver Gegenstand, der in der Natur nicht existiert. Die Menschenfresser und allmächtige Gott waren im mittelalterlichen Weltbild allerdings keine fiktiven Gegenstände. Entscheidend für das hypothetische Szenario ist nicht, ob natürliche Gegenstände in ihnen vorkommen oder nicht, sondern welchen Zugang wir zu den jeweiligen Gegenständen haben, ob wir sie unmittelbar wahrnehmen können oder eben bloß vorstellen können. Da in allen drei Fällen nur eine Vorstellung möglich ist, handelt es sich bloß um Szenarien Secundum Imaginationem. So gesehen gleichen sie gegenwärtigen Gedankenexperimenten, die auch verschiedene Arten von Gegenständen anführen. Solche, die unmöglich sind, aber auch solche, die gemäß den Naturgesetzen möglich sind. Etwa Searles Person, die in einem chinesischen Zimmer sitzt, das widerspricht nicht den Naturgesetzen. Oder Thomsons Geiger, der 9 Monate an eine andere Person angebunden wird, das widerspricht auch nicht den Naturgesetzen. Wichtig ist stets, dass es eben keine empirische Untersuchung für alle diese Fälle gibt, sondern dass bloß eine Vorstellung möglich ist. Doch worauf beruht die Vorstellung und was soll sie zeigen? Diese Fragen sind in der gegenwärtigen Methodendebatte über Gedankenexperimente höchst umstritten. In einer Kontroverse, die in den letzten 20 Jahren intensiv geführt worden ist, stehen sich zwei Lager gegenüber. John Norton behauptet, wie andere Experimente hätten auch die in Gedankenexperimenten mobilisierten Vorstellungen eine empirische Grundlage und würden anhand von Extremfällen nur zeigen, was auf dieser Grundlage möglich sei und was nicht. Sie könnten daher immer als empirisch fundierte Argumente rekonstruiert werden. James Robert Brown hingegen vertritt die Ansicht, man erfasse mit den Vorstellungen ideale Entitäten, ähnlich wie in einer platonischen Ideenschau, und sei dabei nicht auf empirische Daten angewiesen. Gedankenexperimente würden daher eine Einsicht in ideale Entitäten und ihre Relationen ermöglichen. Betrachtet man nun die diskutierten mittelalterlichen Beispiele, zeigt sich, dass sicherlich keine platonische Ideenschau angestrebt wird. Alle Aristoteliker, die ich hier diskutiert habe, gingen davon aus, dass jede kognitive Tätigkeit, auch das bloße Vorstellen, auf Erfahrung beruht. So muss man etwa Erfahrungen von Lämmern und ihrer Furcht vor anderen Tieren haben, um sich vorstellen zu können, wie ein Lamm auf ein Schaf im Wolfspelz reagiert. Daher haben auch Gedankenexperimente ihre Grundlage letztendlich in realen Erfahrungen. Entscheidend ist aber, welche Erfahrungen überhaupt möglich sind, wie einzelne Erfahrungen zu beschreiben sind, welche Entitäten in einer angemessenen Beschreibung anzunehmen sind und welche Theorie diese Entitäten einander korrekt zuordnen kann. Genau diese Fragen versuchten scholastische Philosophen zu beantworten, indem sie über die Diskussion normaler Erfahrungen hinausgingen und hypothetische Szenarien entwarfen. So diente das Schaf- und Lamm-Szenario dazu, die Frage zu klären, welche Eigenschaften angenommen werden müssen, damit die Genese einer Emotion erklärt werden kann. Der Ausnahmefall, der keiner unmittelbaren Erfahrung zugänglich ist, sollte genau das in aller Deutlichkeit zeigen, was auch für erfahrbare Normalfälle gilt, nämlich dass die Annahme besonderer normativer Eigenschaften überflüssig ist. Hat man diesen Punkt eingesehen, kann man auch für Normalfälle ein adäquates Erklärungsmodell entwerfen. Das Gedankenexperiment sollte es nicht im Sinne einer platonischen Ideenschau die Aufmerksamkeit auf ideale Entitäten richten, sondern gerade umgekehrt die Aufmerksamkeit dafür schärfen, welche Entitäten in der realen materiellen Welt es gibt oder vorsichtiger ausgedrückt, welche Entitäten man in einer befriedigenden Theorie annehmen sollte. Doch warum, so mag man nun fragen, sind dafür imaginierte Fälle notwendig? Könnte man nicht auch eine adäquate Theorie entwerfen, indem man sich ausschließlich auf beobachtete Fälle beschränkt, diese auswertet und dann Schritt für Schritt ein allgemeines Erklärungsmodell entwirft? Ist es überhaupt sinnvoll, auf bloß vorgestellte Fälle zu verweisen? Wenn diese Fälle nicht empirisch zugänglich sind, können Aussagen über sie ja weder verifiziert noch falsifiziert werden. Es fällt auf, dass in den mittelalterlichen Debatten kein Versuch unternommen wurde, ein Verfahren zu entwickeln, mit dem die imaginierten Fälle überprüft werden könnten. Dies bedeutet aber nicht, dass diese Fälle deshalb wertlos sind. Darauf hat in der neuesten Methodendebatte Tamar Sabor-Gendler hingewiesen. Mit Verweis auf heutige Gedankenexperimente hat sie betont, dass diese für die Theoriebildung wichtig sind, weil sie ein sogenanntes Cognitive Reframing auslösen oder zumindest dazu motivieren. Das heißt, Gedankenexperimente konfrontieren uns mit einem seltsamen, ja manchmal geradezu verstörenden Fall und bringen uns so dazu, den ganzen Rahmen, in dem wir bislang die beobachteten Fälle ausgewertet haben, neu zu bestimmen. Gerade weil es sich nicht um abstrakte Argumente, sondern um konkrete, plastisch vorstellbare Fälle handelt, werden wir unmittelbar herausgefordert, den bislang plausibel erscheinenden Rahmen in Frage zu stellen und eventuell durch einen neuen Rahmen zu ersetzen. Dies bedeutet nicht, dass es in jedem Fall klar ist, welcher neue Rahmen zu wählen ist. Auch nicht, dass der neue Rahmen immer stabiler und explanatorisch überzeugender ist als der alte. Vielleicht sind wir nur verwirrt und wissen nicht so genau, welcher Erklärungsrahmen nun angemessen ist und welcher nicht. Vielleicht befinden wir uns auch in einem Zustand des Cognitive Disequilibrium, wie Gendler Sabor meint. Das heißt, wir sind zwischen verschiedenen Erklärungsrahmen hin und her gerissen und bleiben irgendwie unentschieden. Es wäre sicherlich übertrieben, alle mittelalterlichen Gedankenexperimente in dieser Weise als strategisch eingesetzte Szenarien zu sehen, die zur Destabilisierung eines Erklärungsrahmens dienten. Einige zielten gerade umgekehrt auf die Stabilisierung ab. So wollte ja Thomas von Aquin mit dem Menschenfresser-Szenario den Hylomorphismus präzisieren, gegen mögliche Einwände verteidigen und damit als Erklärungsrahmen stärken. Doch andere zielten durchaus auf eine Destabilisierung ab oder hatten zumindest eine zur Folge, wie die Wirkungsgeschichte zeigt. So wurde Scotus' Schaf- und Lamm-Szenario im 14. Jahrhundert ausgiebig diskutiert und hatte zur Folge, dass sich eine Diskussion über die fundamentale Frage entzündete, ob wir so etwas wie normative Eigenschaften in den Gegenständen da draußen annehmen sollen. Während die Thomisten die traditionelle Position verteidigten, verwarfen sie die Occamisten, ohne dass hier eine Einigkeit erzielt wurde. Es entstand im Sinne von Tamar Gendler ein Disequilibrium zwischen zwei Erklärungsrahmen und es wurde keine Einigkeit erzielt. Dies ist entscheidend nicht nur für die Emotionsproblematik, sondern für die ganze Metaethik. Zur Debatte stand ja, ob man überhaupt normative Eigenschaften in der Welt annehmen sollte oder ob man die nicht als etwas darstellen sollte, die erst durch unsere Evaluationen in die Welt gelangen. Natürlich wurde das Hin- und Herschwanken zwischen Erklärungsrahmen nicht allein durch die jeweiligen Gedankenexperimente ausgelöst. Doch ihr anschaulicher und damit sehr einprägsamer Charakter trug wesentlich dazu bei. Daher glaube ich, dass man genau wie bei gegenwärtigen Gedankenexperimenten auch bei den Ratione Secundum Imaginationem, die bislang noch kaum untersucht worden sind, genau auf ihre Funktion in Theoriedebatten achten sollte. Entscheidend ist dabei, dass die einzelnen Argumente nicht bloß illustrierten, sondern auch dazu anregten, ganze Erklärungsmodelle in Frage zu stellen oder zu präzisieren. Es fällt natürlich auf, dass die mittelalterlichen Gedankenexperimente häufig auf theologischen Annahmen beruhten. Etwa in meinen Beispielen auf der Annahme, dass es eine Wiederauferstehung gibt, dass Wunder möglich sind und dass Gott mit einer uneingeschränkten Allmacht eingreifen könnte. Ganz zu Beginn habe ich gesagt, dass man diese Anlehnung an die Theologie in kulturhistorischer Hinsicht sehen könnte. Genau wie der heutigen, wissenschaftlich geprägten Welt häufig Anleihen bei den Neurowissenschaften gemacht werden, bedienten sich die Autoren des Mittelalters theologische Annahmen, um Gedankenexperimente zu konstruieren. Doch ich denke, dass man noch einen Schritt weiter gehen kann. Theologische Dogmen lieferten gleichsam das Material, aus dem sich dann bizarre Fälle konstruieren ließen. Mithilfe dieser Fälle konnte dann das sogenannte Cognitive Equilibrium gestört und ein bestehender Erklärungsrahmen verbessert oder gar ein neuer Erklärungsrahmen gesucht werden. So konnte Thomas mit Verweis auf die Auferstehungslehre den Hylomorphismus präzisieren und Ockham gelang es mithilfe der Allmachtslehre, die scheinbar selbstverständliche Annahme zurückzuweisen, für jeden Erkenntnis ab müsse es auch ein korrespondierendes reales Objekt geben. Es wäre daher unangemessen, in der theologischen Rahmenkultur nur eine Begrenzung oder gar Einengung der philosophischen Debatten zu sehen. Diese Kultur konnte im Gegenteil, und jetzt komme ich auf das Thema dieses Kongresses explizit zu sprechen, auch die Grenzen sprengen, indem sie es ermöglichte, hypothetische Fälle zu konstruieren, die gleichsam als Sprungbrett für neue Erklärungsmodelle dienten. Ähnlich wie auch in heutigen Debatten die Natur- und Technikwissenschaften ein solches Sprungbrett darstellen können. Dies scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein, der in wissenschaftshistorischer Hinsicht ein etwas anderes Licht auf das Verhältnis von Philosophie und Theologie wirft. Häufig wird behauptet, die Philosophie im Mittelalter sei ganz der Theologie untergeordnet gewesen und philosophische Debatten seien in einen theologischen Rahmen eingeordnet, ja geradezu eingepresst worden. Daher, so wird dann argumentiert, sei philosophische Innovation häufig unterdrückt worden. Erst die schrittweise Ablösung von dieser theologischen Leitkultur habe dann den intellektuellen und institutionellen Raum für Innovation geschaffen. Blickt man auf die Gedankenexperimente, muss man diese Einschätzung, so glaube ich, korrigieren. Es waren ja gerade die theologischen Rätsel, die philosophische Debatten vorantrieben. Der Wissenschaftshistoriker Amos Funkenstein hat bereits darauf hingewiesen, dass die Theologie die sogenannte Scientific Imagination anregte, indem sie Problemfälle präsentierte, die sich in einem rein aristotelischen Rahmen kaum erklären ließen. Ähnlich könnte man nun sagen, Gedankenexperimente, die auf theologischer Grundlage formuliert wurden, trieben die philosophische Imagination an. Sie forderten dazu heraus, bestehende Erklärungsrahmen in Frage zu stellen. Mir scheint, gerade die zitierten Gedankenexperimente verdeutlichen diese Funktion und fordern dazu heraus, grundsätzlich über das Verhältnis der Philosophie zur jeweils dominanten Kultur herauszufordern. Sei dies nun die theologische Kultur im Mittelalter oder die naturwissenschaftliche Kultur heute. Besten Dank.
Thank you. Thank you.